Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo und schön, dass Sie dabei sind. 2006 hat Daniel Baumann den Swiss Award als bester Kurator bekommen. Er war 10 Jahre lang Direktor der Kunsthalle Zürich und hat nun seine Leitung abgegeben, denn er sagt, die Rolle des Kurators hat sich massiv verändert. Zu viel Druck, zu viel Erwartungen. Über die Irrungen und Wirrungen im Kunstbetrieb sprechen wir gleich mit ihm. Vorher schauen wir mit Elke Buhr, Chefredakteurin des Kunstmagazins Monopol, in die neue Ausgabe. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen. Es wird bunt und intensiv.
Das Lesen der anderen.
Und darin besprechen wir immer ein aktuelles Magazin. Seit Freitag gibt es die neue Ausgabe des Kunstmagazins Monopol. Es geht unter anderem um die 13. Berlin Biennale jetzt im Juni. Und auf dem Cover zum ersten Mal ist die deutsche Künstlerin Katharina Grosse, ja, die für ihre großflächigen, farbintensiven Installationen bekannt ist. Und darüber sprechen werden wir jetzt mit Chefredakteurin Elke Buhr. Herzlich willkommen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Sie haben Grosse in Ihrem Berliner Atelier getroffen und sagen, das Interview hat auch sehr viel Spaß gemacht. Meine Lesart war, dass es doch auch ein sensibles Gespräch war, vor allem wenn es um Ihre Maltechnik, den Prozess und die Frage nach Farben und auch vor allem seiner Dringlichkeit geht. Was war das Schöne für Sie an dem Gespräch?
Katharina Grosse ist ein sehr ernster Mensch und es dauert immer ein bisschen, die so zu knacken und das funktioniert dann aber sehr gut und das Spannende finde ich, sie redet über ihre Kunst wirklich mit so einer philosophischen Tiefe. Also man denkt ja auch gar nicht, okay, was kann man über Farben eigentlich so sagen? So, man denkt, okay, ist halt eine Farbe, sieht halt toll aus, aber bei ihr geht das einfach viel weiter. Also es geht ihr wirklich um Farbe als Ereignis, um Farbe, die einen anspringt wie die Hände vor dem Gesicht. Es geht um ihre Spritzpistole, sie malt ja immer mit so Spritzpistolen, die so ganz, ganz weite Strecken auch übersprühen können, um als Erweiterung des Körpers. Und es geht wirklich, wie sie das beschreibt, diesen Malprozess, der ist für sie wie ein Fußballspiel. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne und lustige Metapher.
Und die Arbeiten von Katharina Grosse werden ja weltweit in renommierten Institutionen ausgestellt. Sie ist eine der gefragtesten Künstlerinnen der Gegenwart. Wie hat sie es geschafft, eine der wenigen, wie Sie es beschreiben, Kunststars Europas zu werden?
Das ist wirklich interessant, weil sie eben so eine zurückhaltende Person ist. Aber andererseits ist sie super konsequent, sie ist extrem konzentriert, sie ist top organisiert. Und ich glaube, dass einfach ihre Art so vielfältig ist, dass sie auch überall hinpasst. Also Katharina Grosse kann riesige Installationen machen, jetzt gerade diese Woche eröffnet in den Deichtorhallen. Eine neue Installation, wo sie auf so riesigen Stoffbahnen gemalt hat. Sie kann auch direkt im Außenraum arbeiten. Das wird sie jetzt zur Art Basel machen. Da wird sie den ganzen Messeplatz in ein riesiges Gesamtkunstwerk verwandeln. Sie kann aber auch zum Beispiel auf Leinwand malen. Sie kann Installationen im Raum machen. Und die Malerei dabei ist immer abstrakt, aber sie ist extrem vielfältig. Und ich glaube, das ist einfach für ein Museum, für so ein Haus oder für einen Auftraggeber ist es total toll, weil sie so Räume so transformieren kann in was ganz anderes. Und das liebt halt das Publikum. Man kommt in den Raum rein und denkt, das habe ich noch nie so gesehen. Und das ist halt eine wahnsinnige Attraktion.
Dann flitzen wir mal von Katharina Grosse zur Berlin Biennale. Am 14. Juni geht's los und ihr Kollege Sebastian Frenzel hat mit der Kuratorin Sascha Kohler gesprochen. Wie wichtig ist eigentlich diese Biennale im Kontext der vielen, die es ja mittlerweile gibt?
Die Berlin Biennale ist eher eine der kleineren der Biennalen, aber sie ist von vielen heiß geliebt, weil sie hat sehr interessante Ausgaben gehabt und sie ist oft sehr so ein bisschen clandestin, also sie ist halt subversiv, so ein bisschen underground und alle lieben ja Berlin als Kunststadt und insofern ist dann die Berlin Biennale auch wieder eine schöne Destination.
Und Sascha Kohler sagt auch, Humor hilft, kann helfen, um mit aktuellen Krisen umzugehen, Traumata zu überwinden. Wie drückt sich denn der Humor als Gegengift von Bitterkeit auch auf der Biennale aus?
Da bin ich sehr gespannt. Sie hat das ja bislang nur angekündigt. Also ihr Hauptthema ist ja eigentlich, wie können wir Kunst schaffen in autoritären Regimen? Und das ist ein Thema, was uns natürlich heute alle extrem berührt, glaube ich, und was sie aber vor allen Dingen historisch wendet. Also sie geht da in die Vergangenheit, nach Indien, nach Myanmar, nach Burma, hat da Künstlerinnen und Künstler gefunden, die wirklich unter den absurdesten und schrecklichsten Bedingungen trotzdem Kunst gemacht haben. Und wie sie sagt, eben ihren Humor Humor nicht verloren haben. Und ich glaube, das ist ihr wichtig, dass es immer beides ist. Es gibt Widerstand, aber man muss auch lachen können.
Spannend finde ich auch Ihren Ansatz, dass sie Kunst als Moment der Befreiung sieht. Wenn wir uns auch nochmal vielleicht Berlin anschauen, wo muss man hin? Es geht unter anderem in ein ehemaliges Gefängnisgebäude in Berlin, Moabit. Was sind so die Highlights?
Also was ich sehr spannend finde, war, sie hat erzählt von einem Künstler, der heißt Thein Linh aus Burma und der war Ende der 80er Jahre dort in einem Internierungslager und hat in diesem Lager eine Ausstellung gemacht, in dem er auf eigentlich Anziehsachen, also auf weißen Leinen, was die Gefängniskleidung war, gemalt hat. Also das finde ich total interessant. Oder zum Beispiel Xterra XX oder XX, das ist eine Künstlerinnengruppe aus der ehemaligen DDR, aus Erfurt. Man kennt so ein bisschen Gabriele Stötzer vielleicht, aber die anderen kannte ich jetzt nicht. Die Gruppe kannte ich auch nicht. Und die hat wiederum diese Kuratorin dann so ein bisschen ausgegraben. Also das heißt, es gibt so ganz, also geografisch auch ganz unterschiedliche Herkünfte. Und ich glaube, das wird sehr vielfältig und interessant.
Die 13. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst beginnt am 14. Juni, geht bis zum 14. September. Das und das Gespräch mit Katharina Grosse sowie wie immer vieles mehr können Sie lesen im aktuellen Kunstmagazin Monopol. Kostet 12,80 Euro. Ich sprach mit Chefredakteurin Elke Buhr. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Wenn Sie in eine Ausstellung gehen, die Werke anschauen, den Ausstellungstext lesen oder ein Video sehen, dann steckt da immer die Arbeit einer Kuratorin, eines Kurators hinter. Mittlerweile gibt es sogar einen Studiengang, recht neu, aber der Beruf ist nicht geschützt. Also theoretisch kann sich jeder Kurator nennen. Kurator Daniel Baumann hat 10 Jahre lang die Kunsthalle Zürich geleitet und dann freiwillig aufgehört. In einem Artikel im Kunstmagazin Spike hat er erklärt, warum. What happened to the curator heißt sein Text und genau das wollen wir ihn fragen. Herzlich willkommen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Ja, wie steht es denn um die Rolle des Kurators? Sie beschreiben ja in Ihrem Artikel, dass er oder sie diese kaum noch ausreichend erfüllen kann. Ich zitiere, am Rande des Nervenzusammenbruchs, trotz der Liebe zum Beruf gehen viele. Warum? Welche Erwartungen werden heute an KuratorInnen gestellt?
Ja, genau. Ich bin gegangen nicht, weil ich musste, sondern weil ich wollte von Anfang an nur 10 Jahre machen. Und dann, als ich dann angekündigt habe, dass ich jetzt aufhöre, kamen so jüngere Kuratorinnen und Kuratoren, Freunde, Freundinnen und haben mir gesagt, ich würde auch gleich, wenn ich könnte, ich würde gleich aufhören. Und dann dachte ich, okay, wir haben den besten Beruf, wir können mit Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten, mit Kunst, das ist toll, wir können kreativ sein. Warum wollen die jetzt, warum wollen die abhauen? Und dann habe ich gedacht, okay, da gibt es ein Problem. Und ich habe dann schon auch mich selbst angeschaut, wenn man sich am nächsten steht und dann ist man ja auch nicht, steht man außerhalb der Zeit. Und ich habe einfach gesehen, dass die Erwartungen enorm gestiegen sind. Ich mache das seit 30 Jahren, also ich konnte ein bisschen vergleichen. Und es war halt früher so, dass sich keiner für zeitgenössische Kunst interessiert hat. So ein bisschen überspitzt gesagt. Und dann plötzlich seit 20 Jahren ist ja das ein boomendes Gebiet mit sehr viel Geld auch. Und dementsprechend sind die Erwartungen enorm gestiegen. Und ich glaube, diese Erwartungen, die machen uns zu schaffen.
Also
und die habe ich versucht mal aufzulisten. Nicht? Ich habe dann mal gesagt, okay, schaut mal.
Da beschreiben Sie aber auch ein kapitalistisches System, wenn ich das richtig verstehe, was dahinter steckt, warum die Erwartungen so stark geworden sind. Sie beschreiben ja, dass in Ihrer Generation die Moderne verhandelt wurde, dann die Postmoderne. Heute sind es Themen wie Feminismus, Postkolonialismus. Vieles wird summiert unter Schlagworten und Hashtags. Sind denn diese temporären Ausstellungen zu Entertainment-Buden verkommen? Also vor allem auch nochmal, wenn man jetzt den ökonomischen Blick da versucht mitzudenken?
Es gibt eben, ich habe versucht, das aufzudröseln. Ich glaube, vielleicht gibt es, wie Sie sagen, 3 Ebenen. Es gibt diese Erwartungsökonomie, dass alle wollen eigentlich bedient werden und alle wollen alles sofort. Dann gibt es zweitens diese Krise, die wir haben, dass wir diese Narrative, diese Erzählung, diese blinden Flecken überdenken müssen. Und dann drittens ist das Geld. Also es geht jetzt mittlerweile um viel Geld. Früher, was keinen interessiert hat, hat es auch niemanden was eben wertlos sozusagen. Die Leute haben sich lustig gemacht, ging es nicht ums Geld. Man hat diese Trias von Erwartung, Narrative und Ökonomie jetzt, die diesen, ich finde, eigentlich einen toxischen Mix ergeben haben. Und jetzt kann man jedes Thema auswählen und darüber sprechen und ablästern natürlich, was falsch läuft.
Ja, dann lästern wir doch mal zusammen. Was läuft denn alles falsch? Sie schreiben ja auch sehr überspitzt. Anstelle von Zukunftsvisionen und Experimentierfreude ist eine Kultur der Angst entstanden. Unter dem Vorwand, die Welt zu verbessern, ist eigentlich nur ein aggressiver, clanhafter Narzissmus zu erkennen. Das zeichnet ja doch ein sehr düsteres Bild von der Kunstwelt.
Genau, ich habe dann gedacht, ich muss ein bisschen übertreiben, damit die Leute nicht einschlafen beim Lesen. Aber das Ding ist wirklich, das, was ich vielleicht am meisten bedauere, ist, dass ich bin da und viele von meinen Freunden, Kolleginnen und Kollegen sind da rein, weil es ist, die Kunstwelt ist und war ein Ort, wo man wagen kann. Man kann Sachen behaupten, man kann experimentieren. Die Künstlerinnen und Künstler, deswegen lieben wir sie, die sagen ja, die behaupten Zeugs. Man so denkt, okay, ja, interessant, warum auch nicht? Und diesen Leuten, die was anderes denken, wollen wir eine Plattform geben. Jetzt ist aber, die Welt hat sich so verändert, dass wenn jemand was riskiert, ist die Chance, die Möglichkeit oder die Gefahr groß, dass er getrasht wird, dass er an den Pranger gestellt wird, weil, okay, vielleicht falsch gesagt, vielleicht übertrieben, vielleicht polemisch, vielleicht nicht ganz durchgedacht. Menschlich machen wir alle so. Das ist für mich der Fortschritt. Man spricht miteinander, man verhandelt, man debattiert, man diskutiert. Und heute aber mit den Social Media natürlich ist der Hashtag, kann die Leute killen. Das heißt, die gescheiten Leute, das ist jetzt meine weitere Behauptung, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht einschlafen, die guten Leute gehen aus unserem Feld raus. Es ist ihnen zu blöd geworden. Ich war kürzlich da, kürzlich habe ich mit an der Universität zugehört. Das Niveau der Reflexion ist schon unglaublich komplex und interessant. Wenn jemand in der Kunst sowas noch so sprechen würde, würde es sofort rausgeschmissen werden aus dem System. Man hat leider ein bisschen, ist man intellektuell unterfordert mittlerweile, weil die Leute wagen es nicht mehr, komplex zu sein.
Gleichzeitig sagen Sie aber auch an einer Passage, dass viele Institutionen ja in der Kritik stehen, ihre Ideen von Fortschritt und Freiheit von Menschen angezweifelt werden, was natürlich auch gefährlich für die Demokratie ist. Aber da stellt sich mir natürlich die Frage, wie können Institutionen gegen diese Kritik angehen? Was können sie tun?
Und da kommt jetzt vielleicht diese neue Kritik, die ich mir jetzt ausgedacht habe, für die Institutionen, nicht die Sammlung. Jetzt ist er bezüglich der Kunstinstitution, der Museen. Die Leute gehen kaum mehr in die Kunstsammlung, aber das ist unser Erbe, das ist unser Archiv. Dort ist eigentlich vielleicht das Interessanteste im Moment, was am Laufen ist. Und die temporären Ausstellungen, Sie haben das kurz angesprochen, das ist eigentlich jetzt das Entertainment. Ich glaube, irgendwie haben ein paar Sachen sind 180 Grad gedreht worden. Macht ja auch Spaß so. Aber dass man da weiterdenkt. Also meine Behauptung wäre dann die Sammlung. Die Institution ist eigentlich der Ort, wo es passiert, das Experiment, das Risiko, weil es keiner mehr interessiert. Die temporäre Ausstellung, mit denen die Museen das Geld machen, ist der Ort des Mainstreams. Da wird jetzt eigentlich die Spießigkeit zelebriert, ja.
Interessant. Aber Ihr Lösungsansatz als Kurator lautet auch, verweigern, sich von Erwartungen lösen. Geht das denn so einfach?
Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man die natürlich, diese Erwartungen so gut internalisiert hat, dass man selbst oft gar nicht merkt, dass man ja überall mitmacht und genauso ist, wie was man kritisiert. Ich glaube, es ist einfach, wir sind Menschen, wir sind zusammen, wir diskutieren, man lernt voneinander und dann versucht man sich zu verändern. Ist alles ja nicht so dramatisch, manchmal geht man in die falsche Richtung, manchmal sagt man gescheite Sachen, manchmal sagt man nicht so gescheite Sachen. Das Wichtige ist aber, dass dieses Gespräch bleibt. Also, und in dem Fall finde ich das Gespräch mit den Besucherinnen und Besuchern, weil die ist eigentlich, was wir hier besprechen, ist eine Insider-Bubble-Geschichte, nicht? die Besucherinnen und Besucher, die sind an Kunst interessiert. Mit denen müssen wir sprechen. Und die sind interessant. Wenn ich Führungen mache durch Ausstellungen, was ich für Fragen kriege, sehr interessant. Ja. Also wir haben eigentlich zu viel Selbstbeschäftigung mit dem System, statt dass wir uns den Leuten zuwenden, die sich für Kunst wirklich interessieren und sich auch einbringen wollen und auch sehr gute Sachen einbringen.
Was ist mit dem Kurator passiert? Unter welchem Druck steht der Beruf heute? Darüber sprach ich mit Daniel Baumann, Kunsthistoriker, Kurator und Autor. 10 Jahre lang hat er die Kunsthalle Zürich geleitet. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Im Sudan tobt seit 2 Jahren ein verheerender Bürgerkrieg, in dem auch Kulturgüter vernichtet oder gestohlen werden. Die Vereinten Nationen warnen vor der Plünderung von Kulturgütern im großen Stil. Das berichtet der schwedische Rundfunk SR. So sind nach Angaben der UNESCO im Sudan rund 5000 Gegenstände aus den wichtigsten Museen des Landes gestohlen worden. Betroffen sind 18 Häuser, darunter auch das Nationalmuseum in der Hauptstadt Khartoum. Hier war bis zum Ausbruch der Kämpfe die weltweit größte Sammlung zur Geschichte des Sudan zu finden. Laut SR hat die UNESCO zwar Unterstützung für die Weltkulturerbestätten im Sudan bereitgestellt, es fehle aber an Ressourcen zum Schutz des kulturellen Erbes vor Ort. Sebastian Haffner ist vor allem als Historiker und politischer Kommentator in der Bundesrepublik der 1960er und 70er Jahre bekannt. Lange nach seinem Tod erscheint nun ein Roman von ihm, der mehr als 90 Jahre in der Schublade lag. Er heißt Abschied und wurde von Haffner in der Spätzeit der Weimarer Republik geschrieben. Das Buch eröffnet nicht nur einen neuen Blick auf den Autor selbst, sondern bewahrt auch eine Art von Literatur, die es heute so nicht mehr gibt, wie der Lektor des Hansa Verlags Florian Kessler hier im Deutschlandfunk Kultur sagte.
Unsere Romane sind alle politisch hochbewusst, sind ganz, ganz stark in einer Welt der Probleme verhaftet. Und dieser Roman, der besteht so ungeheuer darauf, dass er überschwänglich sein darf, dass man sich seitenlang unterhalten darf über Quatsch, dass man einfach nur parlieren darf, dass man verliebt sein darf. Es ist wie so ein letztes Aufbegehren im Wissen, dass gleich etwas anderes geschehen wird, dass längst schon etwas anderes in der Welt ist, dass all diese Freiheit und die Kunst kaputt machen wird, dass der Faschismus da ist.
Florian Kessner, Lektor beim Hansa Verlag, wo ein bisher unveröffentlichter Roman von Sebastian Haffner erscheint. Der Schriftsteller Franz Kafka verbrachte Jahre damit, Hebräisch zu lernen, für eine mögliche Ausreise aus seiner Heimatstadt Prag nach Palästina. Die Grammatikübungen dafür machte er auf Druckfahnen seiner Kurzgeschichte »Bericht für eine Akademie« aus dem Jahr 1919. Diese und andere wertvolle Originalausgaben, Korrespondenzen und Übersetzungen Kafkas stehen nun in Paris zum Verkauf, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Ausgestellt werden sie Mitte Juni auf der Messe für seltene Bücher und grafische Künste in Paris. Der Chirurg und leidenschaftliche Sammler Thierry Boucher hat die Stücke in über 40 Jahren zusammengetragen. Ausschlag gab eine Reise während seines Medizinstudiums in den 70er Jahren nach Prag, erklärte er im Katalog. Für die fast 430 Objekte liegen die Preise zwischen 20 und 90.000 Euro. Christian Dior gehört zu den bekanntesten französischen Modemarken. Nun gibt es ein Novum in der Unternehmensgeschichte. Zum ersten Mal ist ein künstlerischer Leiter für die gesamte Kollektion ernannt worden, sprich für die Damen und auch die Herren. Wie Dior in den sozialen Netzwerken bekannt gab, soll beide Kollektionen der Designer Jonathan Anderson verantworten. Der Nordire ist bei der Damenmode Nachfolger von Maria Grazia Chiuri. Bereits im Mai war er zum Leiter von Dior Homme ernannt worden. Andersons erste Herrenkollektion soll Ende Juni bei der Pariser Fashion Week vorgestellt werden.
Sie hören den Deutschlandfunk Kultur und eine Frage, die ich mir eigentlich immer noch stelle, lautet: Wer will ich sein, wenn ich groß bin? Unter diesem Motto findet seit gestern das 33. Deutsche Kindermedienfestival statt. Das Festival zählt zu den größten seiner Art in Deutschland. In Gera und Erfurt treffen sich junge Kinobegeisterte. Es gibt Medienwerkstätten, mehr als 100 Veranstaltungen und eine Kinderjury, die Preise vergibt. Und bei uns im Kompressor ist jetzt Festivalleiterin Elisabeth Wenck. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
Ja, das Festival hat dieses Jahr über 200 Beiträge eingereicht bekommen. So viele gab es noch nie. Was sind denn die aktuellen Themen, die Kinder beschäftigen und wie werden sie im Festival ja betrachtet, aufgegriffen?
Ja, also man muss natürlich sehen, manche Themen, die bleiben für immer, glaube ich. Also das klassische Thema Aufwachsen, Pubertät, Jugendlich werden, auch sowas wie Sport und so. Diese Themen, die sind, glaube ich, werden immer bleiben. Das sind sicher auch keine neuen Themen. Aber wir haben natürlich auch Beiträge eingereicht bekommen und auch fürs Festival ausgewählt, die sich mit Umweltschutz beschäftigen, mit Identitätssuche, mit Ankommen, mit Flucht und Migration. Einfach würde ich sagen, die Themen, mit denen wir uns allgemein auch in unserer Gesellschaft beschäftigen, die sind natürlich auch für Kinder relevant. Und ich glaube, so ist es immer so ein Zwischending zwischen Aufwachsen und die Fragen, die damit einhergehen und die aktuellen Themen, die sich Kinder beschäftigen.
Mhm. Und das Motto, ich habe es gerade schon erwähnt, wer will ich sein, wenn ich groß bin, ist auch interessant, denn in Interviews haben Sie gesagt, es geht um Themen wie, was Sie gerade eben auch schon benannt haben, beispielsweise, welchen Beruf möchte ich ausüben, es geht aber auch um sportliche Exzellenz, viel auch um Zukunftsfragen, impliziert für mich die Frage, wie lange dürfen Kinder eigentlich noch Kinder sein, wie hoch ist der Druck, schnell erwachsen zu werden?
Ja, ich glaube, das ist ein richtig wichtiger Punkt und das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage, die sich Kinder heutzutage stellen müssen, weil natürlich leben wir in Zeiten von mannigfaltigen Krisen und die sind auch, glaube ich, für Kinder anschaulicher, als sie früher waren durch die Medienflut oder Nachrichtenflut. Und dadurch ist es natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen die Notwendigkeit, schneller erwachsen zu werden oder das Gefühl, man muss schneller erwachsen werden, weil man sich ja auch irgendwie erklären will, was da los ist. Und ich denke schon, dass Kinder heutzutage schneller erwachsen werden müssen in dieser doch sehr komplizierten Welt, die ja auch viele Anforderungen an sich stellt. Und so ist Kindheit wahrscheinlich ein bisschen kürzer, als sie noch vor ein paar Jahren war, ja.
Aber gibt es da in Ihrem Programm, wenn wir nochmal bei den Filmen bleiben, auch einen Gegenentwurf? Also das Recht, ein Kind zu sein und sich erstmal vielleicht auch in seiner Kindlichkeit, in seiner Verspieltheit zu entfalten, ist doch sicherlich auch wichtig.
Ja, so, ich meine, das ist absolut wichtig und richtig und wir müssen ja auch immer differenzieren, wenn wir von Kindern sprechen, von welchen Kindern sprechen wir eigentlich. Bei unserem Festival sagen wir so, unser Wettbewerbsprogramm richtet sich an Kinder von 4 bis 12 Jahren und zwischen 4 und 12 Jahren, das ist wie Tag und Nacht. Da sind Wissenshorizonte ganz unterschiedlich, da sind Kompetenzen ganz unterschiedlich, da ist Medienkompetenz ganz unterschiedlich und deswegen ist es, glaube ich, auch immer so, man muss auch immer fragen, an wen richtet sich welches Programm und welcher Inhalt natürlich auch. Und natürlich sind die Programme, die sich an die 4-Jährigen wenden, auch immer noch sehr viel ja, kindlicher, verspielter. Da sind die auch trotz allen komplexen Themen doch natürlich kindlicher eingeordnet und lassen auch noch viel mehr sozusagen diese friedliche, kindliche Welt zu, in der doch viele leben können. Aber man muss natürlich auch sehen, dass auch in den Beiträgen für die kleineren Kinder Themen thematisiert werden, die natürlich irgendwie auch ans Herz gehen oder die zum Nachdenken anregen. Deswegen muss man immer auch so ein bisschen gucken. Es ist ja keine homogene Gruppe Kinder, sondern eine sehr heterogene Gruppe. Man muss auf den sozialen Status, auf den, ja, den kulturellen Hintergrund, mhm, auf das Alter, auf das Geschlecht schauen und muss auch natürlich, wenn man so ein Programm kuratiert, immer ein bisschen gucken, dass man ein möglichst vielfältiges Programm hat, was sich auch an alle richtet, dass sich auch alle ein bisschen wieder spiegeln können, dass sie auch repräsentiert werden oder dass sie etwas sehen können, was sie anspricht und sie ernst nimmt. Und wenn man Kinder hat, die sehr früh zum Beispiel schon auch Hollywood-Filme gucken, die auch nicht für ihr Alter gemacht worden sind, dann hat man natürlich ein Publikum, was sehr viel seherfahrener ist, also zum Beispiel filmerfahrener ist als andere Kinder. Und da muss man natürlich auch immer so ein bisschen diesen Spannungsgrad hinkriegen für das Publikum, was anbieten zu können, was interessant ist für sie.
Ja, also ein vielfältiges Programm, natürlich auch dem Alter entsprechend. Aber gibt es einen Film, von dem Sie sagen, der ist relevant, sowohl für Kids als auch Erwachsene?
Auf jeden Fall. Wir haben ganz, ganz viele, weil ich finde, Erwachsene sollten unbedingt Kinderfilme gucken. Da lernen sie nämlich noch sehr viel dadurch. Unser Eröffnungsfilm möchte ich hier einfach nochmal vielleicht besonders hervorheben. Das ist der Film Das geheime Stockwerk von Norbert Lechner. Das ist eine deutsch-österreichisch-luxemburgische Koproduktion. Und da geht es um einen Jungen, der sozusagen durch Zeitreise ins Jahr 1938 kommt. Was jetzt ein bisschen nach Science-Fiction klingt, ist es eigentlich gar nicht, sondern das ermöglicht eigentlich, dass wir einen Jungen haben von heute, der mit dem Wissensstand von einem 12-jährigen Jungen heute in das Jahr 1938 reinfällt und sich so erschließen muss, was damals passiert ist und sozusagen auch durch diese Zeitreise natürlich ein Gefühl dafür bekommt, ja auch so ein bisschen, was bedeutet es eigentlich, deutsch zu sein und was bedeutet es eigentlich auch natürlich, diese Geschichte mit sich zu tragen. Und ich finde, dieser Film funktioniert unfassbar gut für Erwachsene auch, weil man sehr gut ins Gespräch kommt und er funktioniert sehr, sehr gut für Kinder. Wir empfehlen den ab 10. Der ist extrem gut dafür geeignet, in der Schule auch eingesetzt zu werden, natürlich, um über dieses Thema zu sprechen, als Eingang sozusagen in diese Geschichtseinheit, ist aber toll für Familien, um danach auch vielleicht über die eigene Familie zu sprechen, über die eigene Region, die eigene Stadt, wie die daran sozusagen natürlich auch beteiligt.
Dann sage ich herzlichen Dank, Elisabeth Wenk, Festivalleiterin vom Deutschen Kindermedienfestival Goldener Spatz. Geht noch bis zum 7. Juni in Erfurt und Gera. Die Gaming-Industrie ist gigantisch. Die Umsätze liegen bei etwa 162 Milliarden Euro weltweit. Und immer öfter liefern Spiele auch Vorlagen für Serien wie The Last of Us oder Filme wie A Minecraft Movie. Allerdings die Arbeitsbedingungen, unter denen Spiele entstehen, sind oft erschreckend. Aktuell prominentes Beispiel für schlechte Arbeitsbedingungen ist die Firma Ubisoft aus Frankreich. Ab heute stehen drei ehemalige Topmanager vor Gericht. Der Vorwurf: sexuelle Belästigung, Mobbing und rassistische Beleidigungen. Ja, und wir fragen uns, ist dieser Fall exemplarisch für die Industrie? Darüber spreche ich jetzt mit Dennis Kogel von unserer digitalen Sendung Breitband. Dennis, nochmal zur Einordnung. Was ist Ubisoft für ein Unternehmen? Welche Spiele, die man kennen könnte, produzieren sie?
Ja, eine ganze Menge, weil Ubisoft ist einer der größten Spielefirmen der Welt, hat über 17.000 Angestellte auf der ganzen Welt, auch in Deutschland übrigens. Und das ist eine Firma, die bekannt ist vor allem für so sehr große, erfolgreiche Spielereien. Dazu zählen zum Beispiel Assassin's Creed, das sind so historische Action-Abenteuer, wo man in der Zeit herumreist, oder Far Cry, das ist so eine... ja, so eine Shooter-Reihe, wo man in so, ja, letztendlich in so Urlaubslocations fährt und dort rumschießt. Oder auch ganz bekannt die Anno-Reihe, so ein recht friedliches Aufbauspiel aus Deutschland. Und was Ubisoft besonders macht, das sind zwei Sachen. Also erstens etwas, was man so ein bisschen die Ubisoft-Formel nennt. Das ist so ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie ein McDonald's-Restaurant. Man weiß bei Ubisoft-Spielen, was man so bekommt. Also riesige Spielwelten, sehr lange Spielzeit, auch zum Teil so gestreckt durch schier endlose Aufgaben. Und dann so, ja, Spielmechaniken, die sowohl für Anfängerinnen, Anfänger als auch Expertinnen und Experten geeignet sind. Und die zweite Besonderheit, würde ich sagen, das sind Spiele mit einer recht progressiven, liberalen Weltsicht, könnte man sagen. Gutes Beispiel, das neueste Assassin's Creed, das spielt im alten Japan. Und die Helden sind aber eine junge japanische Frau und ein Samurai, der schwarz ist, Josuke.
Ich habe es kurz skizziert. Worum geht es jetzt vor Gericht? Warum ist es ein wichtiger Prozess?
Also vor Gericht stehen ab heute drei ehemalige Top-Manager, Serge Hasquet, Thomas Françoise und Guillaume Patrou. Und die Männer, die sind sehr wichtig für Ubisoft, denen wird nachgesagt, maßgeblich ja diese Ubisoft-Formel verantwortet zu haben, also sozusagen die Erfinder des Stils des Unternehmens, die auch sehr viel Macht im Unternehmen gehabt haben sollen. Und ja, der Françoise, der soll im Pariser Büro Pornos geschaut haben, der soll Mitarbeiterinnen belästigt, erniedrigt, beleidigt haben. Hasquet wird Rassismus vorgeworfen und Patrou psychologische Belästigung, also das reicht wirklich von so Mobbing zu streichen, zu wirklich ja, sexueller Belästigung, unerwünschten Küssen von Frauen, Mitarbeiterinnen. Die Männer, die verneinen diese Anschuldigungen über ihre Anwälte. Und diese Vorwürfe, die kamen 2020 ans Licht, erst über Social Media und dann später gab es auch viele Presseberichte darüber. Und damals wurde das so ein bisschen als der MeToo-Moment der Games-Industrie beschrieben. Da haben dann eben viele Frauen über ähnliche Erfahrungen gesprochen bei Ubisoft, aber auch in anderen Unternehmen. Und ja, wichtig ist natürlich dieser Prozess jetzt in Frankreich, weil es sicherlich darum gehen wird, ob die Vorwürfe wahr sind, ob sie belegbar sind und ob es sich, wenn das der Fall ist, um ein System von Ubisoft handelt oder eben vielleicht ja nur in Anführungszeichen individuelles Fehlverhalten war.
Und ist dieser Prozess denn jetzt besonders für die Gaming-Industrie oder gab es das schon vorher?
Ich finde, es ist schon was Besonderes. Also einerseits kann man sagen, die Vorwürfe, die sind leider weder besonders noch neu. Es gibt zahlreiche andere Spielestudios, in denen auch ganz, ganz viel schiefgelaufen ist. Vor Gericht landet das aber eher selten. Ausnahme gab es 2023, da gab es in Kalifornien einen Prozess gegen die Riesenfirma Activision Blizzard. Auch da ging es um Diskriminierung, um Missbrauch, um Fehlverhalten, vor allem gegenüber von Frauen. Aber, das kam dann später raus, die Staatsanwaltschaft hat da wohl ziemlich schlampig gearbeitet. Die Vorwürfe hatten dann vor Gericht keinen Bestand und am Ende gab es eben auch kein Urteil, sondern nur eine außergerichtliche Einigung in Millionenhöhe, muss man aber auch sagen. Aber gerichtlich wurde dann eben kein Fehlverhalten festgestellt, sondern höchstens Ungleichbehandlung bei Löhnen. Aber das erinnert mich dann eben auch an andere MeToo-mäßige Prozesse. Auch da ist es ja dann schwierig, das Ganze vor Gericht quasi da eine Strafe zu verhängen oder das zu beweisen.
Und das heißt, welche Folgen könnte dieser Prozess für Ubisoft, aber auch für andere Game-Industrien haben?
Ja, also ich glaube schon relativ groß und ich glaube, das wird jetzt auch beobachtet werden, dieser Prozess. Also weil diese Vorwürfe, die gab es ja schon immer wieder. Und ich habe dann auch gemerkt, wie verbreitet das ist, als ich darüber berichtet habe, 2020, da habe ich mit mehreren Entwicklerinnen gesprochen, die zum Teil auch bei Ubisoft gearbeitet haben. Und eine Entwicklerin, Jennifer Scheuerle, die hat mir dann zum Beispiel über ihre schlimmen Erfahrungen mit anderen Entwicklern erzählt. Und die hatte dann aber kurze Zeit später selber ein Problem, weil ihr wurde dann auch ein Jahr später Fehlverhalten und Machtmissbrauch vorgeworfen. Also dann merkt man, das ist schon relativ verbreitet. Und eine andere ehemalige Ubisoft-Entwicklerin tatsächlich, Kim Bel-Air, mit der habe ich auch drüber gesprochen, die wurde dann auch vor kurzem mit ganz, ganz viel Hass überschüttet und belästigt, weil sie dann angeblich für ja woke Entwicklungen in der Branche gestanden hat und sowas. Also ganz, ganz großer Quatsch. Also man sieht da, die Games-Industrie, die hat sehr, sehr hässliche Seiten. Und ich glaube, dieser Prozess, der könnte aber dann auch zeigen, dass da Konsequenzen daraus stammen könnten. Und im schlimmsten Fall könnte es natürlich zeigen, wie schwierig das gerichtlich zu beweisen ist, diese Vorwürfe. Anderer spannender Aspekt wirtschaftlich, dieser Prozess gegen Activision Blizzard 2023, der hat die Reputation des Unternehmens ganz, ganz stark beschädigt und kurze Zeit später wurde Activision Blizzard von Microsoft für über 60 Milliarden Dollar aufgekauft und bei Ubisoft sieht es gerade auch nicht so gut aus, also viele Spiele floppen und auch da glaube ich, vielleicht könnte dieser Prozess auch zu so einem Schaden führen, der dann zum Verkauf letztendlich führt.
Und jetzt nochmal ganz kurz, wie wichtig ist eigentlich Frankreich für den Gamesmarkt? Denn man denkt ja jetzt nicht unbedingt als erstes an Frankreich, wenn man an Gaming-Unternehmen denkt.
Ja, super wichtig tatsächlich. Also Ubisoft wirklich eine der wichtigsten Unternehmen der Welt, was das angeht. Und ich finde es auch nochmal ganz interessant, welche Wirkung Ubisoft hat. Weil jetzt zum Beispiel dieses Jahr ist eines der wichtigsten Spiele rausgekommen, des Jahres Claire Obscure Expedition 33 aus Frankreich. Ganz, ganz tolles Spiel, hat sogar Emmanuel Macron, der Präsident von Frankreich, gelobt. Und das wurde gemacht von Leuten, die Ubisoft 2020 nach diesen Anschuldigungen verlassen haben, um Spiele anders zu machen als bei Ubisoft. Also das ist vielleicht dann auch so ein Einfluss von Ubisoft und Frankreich, ja Menschen, die Spiele anders machen wollen, die Spielekultur verändern wollen.
Gute Spiele, schlechte Arbeitsbedingungen. Heute beginnt der Prozess gegen Ubisoft und Dennis Kogel hatte die Infos. Herzlichen Dank dafür.